Am Anfang läufst du durch Buchenwälder. Es gibt aber diese typischen Kiefern mit sandigen Wegen. Ja, du läufst an so Seenketten entlang. Dann kommt auch mal ein Abschnitt, wo so ruhige Flusslandschaften sind. Aber es ist eine leise Natur. Ich glaube nicht, dass ich jetzt so eine starke Angst hatte, aber einfach so ein gewisses Unwohlsein. Und mittlerweile, vielleicht weil ich es jetzt so gut kenne, weil ich mir einfach der Sache so sicher bin, ist das verschwunden und ich habe gar nicht so hart dran gearbeitet. Ich gehe mittlerweile auch sehr, sehr gerne alleine. Diese Mauer habe ich jetzt nicht mehr in meinem Leben. Also ich muss nicht darüber nachdenken, ob jemand mit mir wandern geht, sondern wenn jemand mitkommt, dann freue ich mich, weil ich eine schöne Zeit mit dieser Person verbringe. Aber es ist, glaube ich, so eine Grenze weniger. Ich bin mehr zur Gestalterin meines eigenen Lebens wieder geworden.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und nehme dich heute mit ins Mikroabenteuer. Wir starten direkt von der Haustür aus. Und zwar starten wir mit Daniela Bialk. Daniela ist über einen längeren Zeitraum immer wieder aufgebrochen, nur tageweise zum Wandern auf einen Wanderweg. Und zwar einen langen Wanderweg, einen Weitwanderweg. Und hat in dieser Zeit, in der sie unterwegs war, diesen Weg komplett absolviert, aber eben immer in Mikroabenteuern, in kleinen Etappen. Dieser Wanderweg heißt 66 Seen Wanderweg und führt einmal rund um Berlin, verbindet verschiedene Seen in Brandenburg. Es geht aber gar nicht so sehr konkret unbedingt um diesen Weg, denn möglicherweise liegt er für dich gar nicht vor der Haustür und du fragst dich, was soll denn dieses Gespräch mir bringen? Ich lebe gar nicht in Berlin. Es geht um sehr viel mehr als um diesen Weg nach heute. Es geht um Selbstwirksamkeit, es geht um Selbsterkenntnis, es geht um Stressabbau, es geht um Möglichkeiten, aus dem Alltagstrott rauszukommen. Und diesen Alltag, den wir oft als Trott wahrnehmen, so umzugestalten, dass wir ihn eben nicht mehr nur als Trott sehen. Es geht um die Vielfalt der Landschaften vor unserer Haustür. Es geht um Begegnungen am Rande des Weges, die durchaus auch besonders sein können, selbst wenn sie nicht irgendwo weit weg stattfinden. Und am Ende tatsächlich diese Erkenntnis, wow, wie schön ist das, wie gut tut das, wenn ich auf Dinge achte, wenn ich auf mich selbst achte, wenn ich mich bewusst durch meine Umwelt begebe und wenn ich wirklich die Möglichkeiten erkenne irgendwann, die ich bislang nicht erkannt habe, die ich gar nicht gesehen habe, die ich gar nicht wahrgenommen habe. Und weil es auch um all diese Themen geht, ist es gar nicht so entscheidend, dass wir jetzt über den 66-Seen-Wanderweg sprechen, der natürlich ein wunderschöner Weg ist, den es sich zu gehen lohnt. Er ist aber in unserem Gespräch vielmehr ein Symbol für all das, was er in Daniela ausgelöst hat und von dem sie erzählen kann. Daniela hat auch ein Buch über diesen Weg geschrieben, Von See zu See heißt das. Daniela ist aber alles andere als ein Profi, was jetzt das Schreiben, das Büchermachen betrifft und schon gar kein Profi in Selbstdarstellung. Angenehmerweise, ich freue mich immer, wenn hier Menschen sitzen, die zum ersten Mal ein Podcastgespräch führen, die ganz normale Menschen sind, die für sich etwas entdeckt haben, was sie gerne teilen möchten. Insofern weise ich an dieser Stelle gerne hin auf das Buch Von See zu See von Daniela, aber es geht in diesem Gespräch gar nicht um dieses Buch und darum, dass es jetzt unbedingt tausende Leute kaufen. Wenn es dich interessiert, dann kannst du natürlich im Newsletter nochmal den Link nachverfolgen zu dem Buch. Der Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der erscheint ja immer am Sonntag und den kannst du abonnieren unter christoförster.com/frei-raus. Ich wünsche dir viel Freude mit unserem Gespräch. Zieh jetzt gleich den Vorhang auf für Daniela. Vorher atmen wir aber noch einmal kurz tief durch. Daniela, herzlich willkommen bei Frei Raus.
Hallo, sehr nett, vielen Dank für die Einladung.
Von See zu See, das ist heute unser Thema. Das Wandern von einem Gewässer zum nächsten und das Starten von der Haustür. Du bist heute Morgen von deiner Haustür aufgebrochen hier ins Frei-Raus-Studio. Freue mich, dass wir uns auch persönlich gegenüber sitzen. Du bist aber auf vielen deiner kurzen Wanderungen, die auch einen größeren Rahmen haben, von deiner Haustür aufgebrochen. Wo das als erstes befindet sich denn diese Haustür?
Ja, also ich lebe in Berlin und tatsächlich bin ich dort aufgebrochen und bin einen Weg, der ein Fernwanderweg, der um Berlin verläuft, durch Brandenburg, bin ich gelaufen, nicht am Stück, sondern immer wieder in Etappen, gemeinsam mit vielen Freundinnen und Freunden, die mich begleitet haben. Und das war so mein Wanderprojekt.
Wie heißt dieser Weg?
Der heißt 66 Seenweg. Sehr schön, aber meines Erachtens sehr unbekannt dafür, dass er einen interessanten Kontrast bietet zu Berlin, also zu diesem urbanen. Brandenburg generell ist ja ein sehr dünn besiedeltes Gebiet. Direkt zu erreichen von Berlin aus mit den Öffentlichen tatsächlich ist dieser Weg und der führt dich dann direkt durch die Natur. Du bist direkt draußen.
Und eben von See zu See, ne? Also und 66
genau,
Seen,
wie der Name schon sagt.
Programm.
Ja, genau.
Wobei ich gelesen habe, als ich nochmal kurz recherchiert habe, dass es durchaus ein paar mehr sein könnten.
Ja, ja, richtig.
Dass es eher so eine symbolische Zahl ist für einfach viele Seen, die da rund um Berlin verteilt liegen. Ich fand ganz interessant die Geschichte auch dieses Weges. Es gibt ihn noch gar nicht so lange. Einen Westberliner oder jemand, der in Westberlin gewohnt hat, Manfred Reschke heißt er, hat in den 70er Jahren, und das fand ich besonders interessant, ich glaube 1977 bis 79 ist er zum ersten Mal diesen Weg gegangen. Ich bin selbst 1977 geboren in Westberlin. Das heißt, es war genau quasi die Zeit, als ich zur Welt kam. Und ich habe natürlich so aus den Erzählungen meiner Eltern, also nicht selber noch wirklich Erinnerungen daran. Ich bin dann mit 3-4 Jahren da weg. Meine Eltern haben da nur mal eine Zeit lang gewohnt. Also meine eigenen Erinnerungen an diese Zeit sind dünn. Aber durch Erzählungen habe ich natürlich auch eine Vorstellung von dieser Zeit. Und ja, auch davon, dass Westberlin einfach eine Insel war und da war eine Grenze. Und dieser Manfred Reschke ist dann mit seiner Frau immer am Wochenende aufgebrochen, morgens um 4 an die Grenze gefahren und hat mit einer Sondergenehmigung dann da in die DDR dürfen, nach Brandenburg dürfen und hat ja dann selbst quasi auf dem weißen Blatt Papier, als es diesen Weg noch nicht gab, dann so einen Kreis um Berlin gezogen von See zu See, bis der irgendwann dann wieder rund war, dieser Kreis, und nach 2 Jahren er da zum ersten Mal einmal rum war und daraus dann dieser Weg entstand. Finde ich eine ganz schöne Geschichte. Also hat dann noch viele Schleifen gebraucht, bis der Weg wirklich so ein offizieller Weg war, wie er heute ist. Aber ja, schon damals oder damals vielleicht noch mehr als heute so eine Möglichkeit wirklich auszubrechen, ja, auch über Grenzen, ne? Also raus aus diesem engen Berlin, was West-Berlin damals ja noch viel mehr war, weil da einfach eine Mauer drum war. Inwiefern war es für dich auch ein Ausbrechen immer wieder? Oder woraus musstest du ausbrechen? Wann hast du das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie hier mal was verändern?
Tatsächlich, das finde ich auch eine interessante Geschichte, dass er damals den Weg gefunden hat und das nicht so einfach zu erreichen war und praktisch der Entdecker war und auch der Pionier und somit der Gründer des Weges, wohl auch so ein bisschen ausspioniert worden ist, wurde mir dann auch erzählt, weil die das alle ein bisschen komisch fanden, dass da ein Westberliner jetzt durch Brandenburg spaziert.
Der sogar noch, glaube ich, für die Bundesregierung, der hat bei der Bundesdruckerei gearbeitet. Also war bei der Bundesregierung wahrscheinlich irgendwie angestellt. Ne?
Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass er passionierter Radfahrer war und dass sie ihm das nicht erlaubt haben, dass er mit seinem Fahrrad durch Brandenburg fährt, sondern dann ist er eben wandernd, hat er dann diese Gegend erkundet. Und weshalb ich die Schleife mache, genau, das hat nämlich auch von der Jahreszahl was mit mir zu tun. Er war der Entdecker und auf dieser Basis haben die dann nach der Wende die Initiative gegründet und haben diesen Weg dann richtig gestaltet und auch natürlich markiert. Und den gibt's jetzt seit 2000 und ich bin 2000 nach Berlin gekommen und habe davor tatsächlich in Hamburg gewohnt ein paar Jahre und habe in Hamburg Grafikdesign studiert und bin dann für meinen ersten Job nach Berlin gekommen. Damals wusste ich überhaupt noch nichts von diesem Weg, den habe ich ja, wie gesagt, erst viele Jahre später entdeckt. Und jetzt zu deiner Frage zurück. Ja, also das war vor 5 Jahren. Die Situation war bei mir so, dass ich schon 1,5 Jahre im Homeoffice saß, aus den bekannten Gründen. Und es war so ein bisschen die, naja, nicht nur ein bisschen, es war so die Gleichförmigkeit vom Alltag. Also ich Als Grafikdesignerin sitzt du den ganzen Tag am Computer, am Rechner. Es ist trotzdem irgendwie hetzig und stressig. Also man ist sehr eng getaktet, aber gleichzeitig ist es irgendwie sehr wiederkehrend und es ist so ein bisschen dieses klassische Hamsterrad. Und wenn man dann auch noch im Homeoffice isoliert, so mehr oder weniger sitzt, finde ich, wird die Welt ganz schön klein. Also damals war meine Welt ziemlich klein und ich habe gemerkt, ich muss irgendwas verändern. Also ich bin kurz vorher war ich in Italien im Urlaub, da hatte ich mich unglaublich drauf gefreut. Dann war dieser Urlaub vorbei und ich befand mich wieder in der gleichen Situation wie vorher und dachte mir so, dass, ja, wie komme ich im Prinzip durch den kommenden Herbst und Winter? Ja, das war so einfach eine Sehnsucht, ein Gefühl in mir, dass ich aus dieser Situation raus wollte. Und dann habe ich recherchiert, einfach so relativ unbestimmt, und bin auf diesen 66-Seen-Weg gestoßen und war direkt von diesem Konzept fasziniert, dass man mit praktisch sternförmig von jedem Ort in Berlin diesen Weg erreichen kann und dass man den eben von A nach B und dann weiter laufen kann, also in Etappen unterteilt. Ich habe sofort erkannt, dass das eine super Möglichkeit ist, das immer mal wieder in meinen Alltag zu streuen und so, weiß ich nicht, am Wochenende, jedes zweite Wochenende loszuziehen und einen Tag draußen zu sein. Ist wirklich, hört sich ganz einfach und wie ein kleines Projekt an, aber es hat unglaublichen Unterschied gemacht. Jede Woche, jede zweite Woche mit einer Freundin oder einem Freund loszuziehen und dann, ja, zu gucken, was passiert. Also überhaupt erstmal, ich habe überhaupt das Wandern wieder für mich entdeckt. Also ich habe das eben in der Kindheit schon gemacht, aber viele Jahre nicht. Und dann zu testen, ja, schaffe ich 32 Kilometer? Welche Ausstattung brauche ich? Wie ist es, wenn es Herbst ist und es früh dunkel wird? Finde ich den Weg? Am Anfang bin ich tatsächlich der Markierung gefolgt mit so einer kleinen Karte. Haben uns auch öfters verlaufen, aber einfach dieses, sich auf etwas einzulassen, was außerhalb von meinem normalen Alltag war. Genau, davon bin ich so begeistert.
Was hat sich als erstes verändert für dich?
Die erste Veränderung war tatsächlich, dass ich meine Freunde und Freundinnen wieder mehr gesehen habe. Also ich bin meistens zu zweit gegangen und es ist eine ganz tolle Möglichkeit gewesen, für lange Gespräche sich mal wieder zu sehen, überhaupt zu sehen und dann aber tiefer einzutauchen, als wenn man sich für einen Kaffee um die Ecke trifft. Ja, die Gespräche, die verändern sich dann. Also am Anfang redet man natürlich über das, was gerade aktuell so los ist und irgendwann geht es dann ein bisschen mehr um die eigene Situation, um die eigenen Gefühle. Und ich habe wirklich durch diese Kombination, gemeinsam wandern zu gehen, habe ich meine Freunde wieder besser kennengelernt oder mich mehr mit denen verbunden, sage ich mal so. Ich habe also wirklich das Glück, dass ich auch Freunde habe, die oder Freundinnen vor allen Dingen, die ich schon ganz lange in meinem Leben habe. Also das sind wirklich gute Freundschaften. Und trotzdem muss ich sagen, manchmal ist es doch so, dass man irgendwie Sachen, die man so immer hat, dass man die nicht mehr so viel Aufmerksamkeit gibt vielleicht. Also das fand ich, das hat mich am allermeisten. Also wir sind praktisch gegangen und haben die ganze Zeit geredet, weil es einfach irgendwie total schön war, miteinander was zu erleben und unterwegs zu sein.
War das einfach, die davon zu überzeugen oder die dafür zu begeistern? Oder gab es da erstmal so ein bisschen Vorbehalte, so, was willst du jetzt wandern jeden Tag?
Ja, da sprichst du was an. Tatsächlich war das ja erstmal meine Idee und meine Begeisterung. Aber ich bin, glaube ich, ganz gut darin, mich an irgendwas festzubeißen und reinzusteigern. Und ja, also ich glaube, die sind am Anfang ein bisschen mir zuliebe mitgegangen und haben dann aber ziemlich bald gemerkt, wie gut ihnen das selber tut. Und ja, haben dann auch mich gefragt, wann wollen wir mal wieder wandern. Und es kamen auch neue Bekanntschaften dazu, neue Wanderfreunde oder Freundinnen mit Nachbarinnen und Nachbarn gegangen, mit Arbeitskollegen. Also es war wirklich dann auf einmal wurde der Kreis immer größer, so mit denen ich dann auch gewandert bin.
Die Sorgen, die du, oder Sorgen, die Gedanken, die du dir vorher gemacht hast, was brauche ich alles, wie ist das, wenn es dunkel wird und so. Das ist ja oft so, dass wir uns dann vorher viele Gedanken machen und am Ende, wenn wir dann wirklich das tun, dann merken wir, warum habe ich mir eigentlich so viel Gedanken gemacht? Ne? Mhm. Hätte ich gar nicht gebraucht, hätte ich früher loslaufen können, war alles halb so wild. Ist es dir auch so ergangen oder gab es dann vielleicht sogar Situationen, wo du gedacht hast, wow, da habe ich jetzt nicht geplant, da hätte ich mich mal doch nochmal besser intensiver mit auseinandergesetzt vorher?
Ja, also gut, Brandenburg ist jetzt nicht so unglaublich gefährlich. Es sind keine hohen Berge. Es ist ja eher ein flaches Gebiet.
Und nichtsdestotrotz machen wir uns ja vorher ja, manchmal so Gedanken, richtig. Als wäre es so wild.
Richtig. Also es ist schon trotzdem immer ein Schritt aus der Komfortzone raus. Also was nehme ich mit? Wie viel packe ich ein? Wie viel Ausstattung brauche ich? Im Grunde braucht man ja außer gute Schuhe, sage ich mal, und ein bisschen was zu trinken, nichts. Also die erste Wanderung tatsächlich, die allererste Wanderung, da sind wir auch gleich mal gestrandet in Brandenburg, also Sonntagabend im November. Es war Nieselwetter und es war schon richtig kühl und auch wurde langsam dunkel. Dann haben wir ein ganz nettes Café entdeckt und dann haben wir beschlossen, nicht mehr die nächsten 3 Kilometer noch on top zu machen, wie die Strecke das eigentlich vorgesehen hat, sondern dann da zu bleiben und von da aus dann zurückzufahren. Und dann saßen wir so gemütlich und haben uns wirklich gefreut, dass wir jetzt so eine Belohnung mit diesem schönen heißen Tee und dieses tolle Café überhaupt entdeckt zu haben. Und dann saßen wir da und dann sprachen uns zwei Jungs vom Nachbartisch an und sagten, ja, ihr seid doch auch aus Berlin. Also offensichtlich hat man uns das angesehen und meinten dann, wir haben gerade erfahren, der Zug fährt nicht. Also der Zug ist gesperrt, die Strecke ist gesperrt und wir wissen nicht, wie wir zurückkommen. So. Und dann stellte sich raus, das wusste ich auch gar nicht, dass da Taxis wirklich morgens bestellt werden müssen. Also das ist jetzt nicht so wie in Berlin Zentrum, dass man jederzeit da ein Taxi ordern kann. Und dann haben wir irgendwie mit mehreren Gästen dann überlegt, wie kommen wir zurück? Und wir hätten die andere Alternative gewesen, 15 Kilometer weiter zu wandern. Und darauf hatten wir wirklich keine Lust, weil wir an dem Tag schon 24 Kilometer gelaufen sind. Es hat uns dann gereicht. Und dann hat sich netterweise der Besitzer von dem Café angeboten. Der meinte dann, ich mache bald Feierabend und ich fahre euch. Und dann hat er uns gebracht. Und dann waren wir echt super dankbar. Und ja, es war so ein bisschen das wilde, weite Brandenburg. Und wir hatten wirklich ein bisschen Sorge, da zu stranden und waren dann total froh, wieder in Berliner S-Bahn-Sessel zu sinken und dann zurückzukommen.
Aber das sind ja so diese Geschichten, die am sonst hängen bleiben von irgendwelchen Backpacking-Reisen irgendwo in den Anden, in einem Dorf, wo du dann gestrandet bist oder festhingst und es dann doch irgendwie noch eine Lösung gab. Mhm. Und selbst sowas ist dann in Brandenburg zu erleben, wenn man sich drauf einlässt. Und vor allen Dingen auch, und das finde ich schön, dann in Kontakt kommt mit den Menschen und gemeinsam versucht, Lösungen zu finden. Das ist ja auch was mit Sicherheit immer wieder passiert ist. Ja. Du bist ja vermutlich nicht mit Scheuklappen, mit Musik im Ohr und bloß nicht rechts und links gucken, da lang gestiefelt, sondern...
Ja, richtig.
Hoffe ich zumindest für dich, dass du da den einen oder anderen Kontakt hattest.
Richtig, ich hatte natürlich in Begegnungen auch sehr interessante Begegnungen, aber ich bin den Weg mittlerweile, also es ist wirklich zu meiner Freizeitbeschäftigung geworden, schon 3-mal gelaufen. Und ich habe richtig gesehen, wie sich das verändert hat. Also am Anfang standen eben logistische Fragen oder vielleicht auch das gemeinsam zu zweit Wandern im Vordergrund. Und als ich das zweite Mal rum bin, habe ich wirklich gesehen, dass sich so mein Blick weitet. Also ich habe viel mehr nach links und rechts geguckt. Und vielleicht ist es auch kein Wunder, dass ich besonders dann Leute getroffen habe und dann auch mir mehr Zeit genommen habe, stehen zu bleiben und wirklich dann auch die Geschichten zu hören. Oder manche Sachen haben sich eben auch zufällig ergeben. Es gibt natürlich überall total interessante Leute. An Brandenburg muss man dazu sagen, ist das Besondere, dass da sehr wenig los ist. Also das ist eigentlich das, was man, wenn man aus der Stadt kommt, so genießt. Und da gibt es ziemlich viel Vorbehalte von den Berlinern gegenüber den Brandenburgern und von den Brandenburgern auch in die andere Richtung. es ist irgendwie so von außen drauf betrachtet, würde ich sagen. Also wenn man dann da ist und mit den Menschen spricht, es gibt überall so wahnsinnig interessante und tolle Menschen und auch Menschen, die so ihr eigenes Leben in die Hand nehmen und sich engagieren und so Herzensprojekte umsetzen, wie zum Beispiel, was ich eben erzählt habe, der Marco, also von dem Café. Seine Frau hat eben dieses Café über fast 20 Jahre lang haben die gemeinsam das Haus renoviert. Das war ehemalig mal ein Postamt gewesen. Und dann zu DDR-Zeiten ein Konsum und haben das relativ runtergekommen, verrammelt gefunden und haben dann eben einen wunderschönen Ort daraus geschaffen. Andere Begegnungen waren zum Beispiel, das waren auch so Zufälle. Wir sind mal den Weg runtergegangen und haben gedacht, oh, was liegt denn da? Also es war so ein relativ gerader Weg und man konnte schon sehr weit gucken und wir haben gesehen, irgendwas Buntes ist da rechts am Wegesrand und ich hatte sofort irgendwie Sorge, dass da vielleicht irgendwas passiert sein könnte und als wir da näher kamen, sahen wir, da lag eine sehr schöne, junge, blonde Frau am Wegesrand. Dann kamen wir näher und dann merkten wir, okay, der geht's gut. Also die hat dann die Augen aufgemacht und das ist die Anne. Und die Anne war unterwegs, die hat ein paar Tage sich freigenommen, um pilgern zu gehen. Und es hatte die Tage vorher wahnsinnig viel geregnet und an dem Tag schien endlich die Sonne. Und die hatte sich einfach an diesem schnurgeraden Weg rechts ins Moos gelegt und hat sich da die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Und das fand ich, also wir hatten natürlich erstmal Angst und dachten, da ist was passiert. Und sie wiederum war ganz entspannt und ganz bei sich und hat den Moment genossen. Und dann sind wir auch länger ins Gespräch gekommen, sind auch heute noch in Kontakt, weil sie erzählt hat, dass sie, ja, warum sie diesen Pilgerweg gegangen ist, dass sie so ein bisschen auf der Suche war nach, auch nach einer inneren Einkehr. Und das ist zum Beispiel auch so eine Begegnung, die wir hatten.
Ein Pilgerweg, der diesen Weg kreuzt? Oder was ist das für ein Weg?
Ja, genau. Also es gibt ja mehrere Jakobswege, die auch durch Brandenburg führen. Und das ist einfach ein kleines Stück, der parallel läuft. Das ist der Via Imperii. Der läuft von Berlin nach Stettin. Und auf diesem Weg war sie unterwegs. Und wir haben uns genau da getroffen, wo diese beiden Wege parallel laufen.
Der 66-Seen-Wanderweg ist gut 400 Kilometer?
Ich habe gemessen, 450 bin ich immer gelaufen. Genau, er wird mit 400 angegeben, aber er ist ein bisschen weiter.
Ja, so wie es ja, vielleicht sowas. Auch dann ein paar mehr Seen sind, aber so richtig. Um und bei. Und ist aufgeteilt, du hast es ja schon gesagt, das ist das Besondere daran, in so Tagesetappen, die eben auch von Berlin aus alle sternförmig erreichbar sind und wo man auch dann von Endpunkt wieder gut wegkommt. Wie viele, also das könnte ich jetzt rechnen, nicht unbedingt, da kommt ein bisschen drauf an, wie lange so eine Tagesetappe ist. Wie viele Tagesetappen sind es dann bei 450 Kilometern?
Also der Weg ist unterteilt in 17 Etappen. Ich habe immer eine von diesen Etappen nochmal unterteilt, weil die wahnsinnig lang war und am Ende nur ein einziger Bus, den man erreichen musste. Das war dann immer so ein bisschen knifflig. Der wurde jetzt aber vor kurzem, also vor einem halben Jahr nochmal neu unterteilt in mittlerweile 22 Abschnitte. Also die haben ein bisschen versucht, die längeren Etappen zu unterteilen. Im Durchschnitt sind die meisten Etappen, sage ich mal, ungefähr 28 Kilometer. Es gibt welche, die sind so 32, manche ein bisschen kürzer. Das Konzept, dass die Veränderungen, die jetzt gemacht haben, das ist noch nicht ganz zu Ende gedacht, weil die langen Etappen immer noch im Süden sehr lang geblieben sind. Es gibt schon auch die Möglichkeit, diese Etappen zu unterteilen. Also dann muss man ein bisschen mit dem Nahverkehr puzzeln, dass man dann entsprechend die Busse erwischt. Und am Wochenende fahren die natürlich, wie öfters auf dem Land, seltener als jetzt in Berlin oder unter der Woche. Genau. Also es gibt diese 17 Etappen, die Seen, weil du das jetzt schon zweimal angesprochen hast. Also es sind offiziell 66 Seen und das ist auch tatsächlich ein reiner Marketing-Titel, der damals gewählt wurde, weil er schön klingt. Es sind weit mehr als, also doppelt so viel ungefähr, ich würde sagen 150. Und dann ist auch ein bisschen die Frage, was zählt man noch mit dazu? Also das sind die Seen, die am Weg liegen.
Ist vielleicht auch nicht so entscheidend.
Ja, genau, ist nicht so entscheidend am Ende, genau. Es ist aber die Besonderheit von Brandenburg, dass es ist ja sogar das seenreichste Bundesland, was wir haben. Und dass es so diese vielen Seen gibt, das ist, also ich komme ursprünglich aus dem Rheinland, da gibt es mal einen Baggersee, aber dass diese Vielfalt an Seen, auch diese Unterschiedlichkeit an Seen, ist schon unglaublich besonders an Brandenburg. Also es ist mir auch bei den Wanderungen dann einfach nochmal deutlich geworden, auch die Vielseitigkeit der Natur. Das ist ja wunderbar, wenn du einmal rumläufst, dann siehst du wirklich ganz verschiedene Gebiete. Am Anfang läufst du durch Buchenwälder. Es gibt aber diese typischen Kiefern mit sandigen Wegen. Ja, du läufst an so Seenketten entlang. Dann kommt auch mal ein Abschnitt, wo so ruhige Flusslandschaften sind. Also zum Beispiel die Spree, der begegnest du, also eine natürliche Version der Spree. Dann gibt es Seen, die entstanden sind, weil Kalk abgebaut wurde, aus Kalktagebau. Es gibt Seen, die aus dem Gipsbau entstanden sind. Es gibt sehr viele so kleine Fließe oder auch teilweise moorige Gebiete, sumpfige Gebiete. Und ja, es gibt natürlich die Havel, die dann wiederum eher in so einem Betonkanal praktisch langgeleitet wird, also der Havelkanal auch. Da habe ich lange geredet, aber ich bin wirklich total begeistert von dieser Unterschiedlichkeit, die sich manchmal noch pro Etappe ändert. Also das ist echt eine Vielseitigkeit.
Obwohl das Höhenprofil ja jetzt ja, nicht so wahnsinnig ist. Ne? Also dadurch, dass viel Wasser ist, wird sich das wahrscheinlich alles so auf einem Level bewegen. Und trotzdem dann so eine Unterschiedlichkeit.
Ja, genau. Aber es ist eine leise Natur. Also es ist nicht atemberaubend oder so, sondern es ist eher so eine Natur, wo man durchatmen kann, wo man dann einfach ein bisschen genauer hinguckt und merkt so, welche Schönheit da so drin steckt. Und ja, Höhenmeter haben wir auf dem Weg. 153 Meter ist der höchste Berg.
Das ist schon mal höher als der höchste Berg Hamburgs.
Ja, wie hoch ist der?
Ich glaube, 116 Meter haben wir, der Hasselbrack.
Hasselbrack. Ja, an dem Weg liegen die Rauner Berge. Also es sind nicht die höchsten Berge in Brandenburg. Die sind 200 Höhenmeter hoch. Aber eben an dem Weg. Und ansonsten gibt es Aussichtstürme und die habe ich dann auch immer gerne angesteuert, weil es natürlich wunderbar ist, mal hochzuklettern und mal ein bisschen
dann auch weit gucken zu können.
Weit gucken zu können, ja. Und diese Seenlandschaft von oben zu sehen.
Welcher ist dein Lieblingssee?
der bei mir relativ in der Nähe ist der Liebnitzsee. Der ist im Norden von Berlin und auch ein See, der von der Eiszeit übrig geblieben ist, ein eiszeitlicher See. Der ist ganz klar, sehr kalt und wunderschön. Also leuchtet fast so ein bisschen türkis. Ist im Sommer natürlich auch entsprechend gut besucht, aber es gibt immer wieder Momente, wo man auch so Ruhe findet. Und das ist wirklich immer noch mein Lieblingssee.
Springst du dann schon auch mal ins Wasser? Bietet sich ja an, auf so einer Wanderung. Dann
sollte
an
man
den
meinen.
Seen entlang.
Ich bin ganz viel im Herbst und Winter am Anfang gelaufen und fand das auch toll, um mehr Tageslicht abzubekommen. Dann natürlich auch im Sommer. Ich habe ein paar Badestops gemacht, aber weniger als man so meinen könnte, weil es, wenn man dann die 32 oder wie auch immer, welche Länge man dann gerade hat, schaffen möchte, dann ist so ein ganz ausgedehntes Baden dann nicht zeitlich nicht so drin. Also es ist schön, es ist eine tolle Möglichkeit und es ist die Besonderheit des Weges. Aber es ist auch eben so schön, daran vorbeizulaufen und aufs Wasser zu gucken. Ich habe mal gelesen, dass ja so vom Wohlfühleffekt, also von positiven Effekten der Natur, der, wie wir ja alle wissen, der Wald einen sehr großen Effekt auf uns hat, aber das besonders das Wasser wird immer mehr von der Wissenschaft ins Auge gefasst, dass das Wasser einen besonders wohltuenden Effekt auf unseren Körper und Geist hat. Das fand ich ganz interessant und dass Menschen, die am Meer leben, zum Beispiel sogar länger leben und man versucht auch Wasser immer mehr in den Städtebau zu integrieren, weil das etwas ist, ganz genau wissen sie noch nicht, woran es liegt, aber man kann natürlich vermuten, es liegt an der Farbe Blau oder einfach der weite Blick, die Ruhe, dass wir...
Meist kommen ja ganz viele Sachen zusammen, die wir dann versuchen, so wissenschaftlich auseinanderzudröseln, aber das eine bedingt das andere. Mhm. Ja, aber nicht umsonst heißt es wahrscheinlich, es gibt ja diese Blue Zones auch, die irgendwann mal herausgefunden wurden, wissenschaftlich, wo leben die Menschen eigentlich am längsten. Und es sind auch, ich glaube, alles Regionen am Meer. Mhm. Klar, Wasser macht ganz viel mit uns und es ist ja total spannend, inwiefern sich die Natur dann auch auswirkt auf unser Wohlbefinden. Und das ist auch was du erfahren hast, dass du dich wohler gefühlt hast. Was mit deinem Stress, ist der auch runtergegangen dann durch diese Wanderung?
Ja, definitiv. Also Ich bin gar nicht so gut darin, Pausen zu machen, so ganz grundsätzlich. Umso schöner, dass ich das Wandern für mich entdeckt habe und ich merke, dass die Natur ja mich erdet. Also wenn ich in der Natur bin, werde ich ruhig. Ich bin viel mehr im Hier und Jetzt. Ich komme bei mir selber sozusagen an. Ich verbinde mich mit mir selber und ich bin auf einmal klarer.
Wie lange hält es denn an, wenn du so nach einem Tag Wandern zurückkommst? Ist das sofort in die Haustür wieder rein, Schalter umgelegt und wieder im Stress oder hält das ein wenig vor?
Ja, das wirkt natürlich mit in den Alltag rein. Also am Anfang bin ich ja vor dem Alltag geflüchtet. Also ich bin nicht geflüchtet, aber es war ein Weg von. Und irgendwann habe ich gemerkt, das war so ein Hin zur Natur, zu diesem, auch zu Brandenburg und zu dem, was ich da erlebe. Ja, das alles, was es mit mir macht, was die Natur mit mir macht und die Erlebnisse, das wirkt definitiv auch in den Alltag. Also ich bin insgesamt jetzt auch bei mir selber ein bisschen mehr angekommen, dadurch, dass ich das so regelmäßig, ich habe im Prinzip mit Wandern etwas gefunden, was mir unglaublich viel Freude macht und das ist eigentlich was total Wertvolles. Also es lohnt sich für jeden darüber nachzudenken, was macht einem Freude, was gibt einem praktisch Energie, was sind so die Energiequellen, weil dann kann man in stressigen Zeiten darauf zurückgreifen und weiß ganz genau so, das ist meine Energiequelle. Und ich muss sagen, Wandern ist meine Energiequelle, weil es Bewegung ist, aber auch Natur. Ich bin unglaublich naturverbunden. Ich bin auch in der Natur, also auf dem Land aufgewachsen, im Westerwald in der Nähe von Koblenz. Aber auch meine Freundinnen, also meine Freundschaften, das ist auch etwas, was eine Kraftquelle für mich ist. Und wiederum auch Zeit alleine zu verbringen, das ist auch super wertvoll für mich.
Was ja aber am Anfang, als du aufgebrochen bist, dieses Projekt sozusagen anzugehen, da hast du ja gesagt, du wolltest ganz gerne immer jemanden dabei haben, ne? Und ein Stück Sicherheit dir damit ja auch schaffen und gar nicht unbedingt alleine los. Hat sich das geändert?
Ja, also es waren zwar meine Freundinnen und die Gespräche, weshalb ich die dann alle überredet habe, mitzukommen. Aber wahrscheinlich war es unterschwellig auch, dass ich nicht so gerne alleine laufen wollte. Also ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass ich da alleine durch Brandenburg irgendwo durch die Wälder laufe. Das kam mir gar nicht so in den Sinn. Und ja, das wird natürlich öfters mal diskutiert. Auch bei der Anne, die ich eben erzählt habe von der Pilgerin, die war ja alleine unterwegs und das war auch die erste Frage, die ich sie gefragt habe: Hast du denn keine Angst, alleine unterwegs zu sein? Und die war ganz unbeschwert und hat auch gesagt: Nee, habe ich nicht, werde ich öfters gefragt. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt so eine starke Angst hatte, aber einfach so ein gewisses Unwohlsein. Und mittlerweile, vielleicht weil ich es jetzt so gut kenne, weil ich mir einfach der Sache so sicher bin, ist das verschwunden. Und ich habe gar nicht so hart dran gearbeitet, so, jetzt muss ich mich aber mal alleine trauen, sondern es ist automatisch gekommen. Ich gehe mittlerweile auch sehr, sehr gerne alleine. Ich mache sogar Wanderungen. Ich bin jetzt vor kurzem in Italien gewesen, eine Woche an der Amalfiküste wandern. Und da bin ich ganz bewusst auch alleine aufgebrochen, weil ich dann mich mehr mit mir verbinden kann und in meiner Energie bleibe und meiner Stimmung und einfach so ein bisschen mehr bei mir ankommen kann. So. Also interessant, dass sich das über die Zeit verändert hat, ohne dass ich da jetzt ein Thema draus gemacht habe, so ein großes.
Total. Mhm. Auch interessant, dass da offenbar dann so Prägungen da sind, die ich vielleicht auch als Mann nur so bedingt nachvollziehen kann, dass einem ja immer auch Sachen gesagt werden, schon als kleines Mädchen vermutlich, ja, und die sich dann irgendwie so verfestigen, unbewusst. Und man vielleicht gar nicht weiß, warum will ich jetzt nicht alleine los?
Ja, das stimmt. Vielleicht laufen wir auch alle so ein bisschen weg vor der Einsamkeit, vor dem Alleinsein, weil wir ja, so sehr viel auch um uns herum haben an Trubel und das dann auch so gewöhnt sind. Und wenn nicht, dann ja auch schnell mal so digital dann uns ablenken. Also dieses wirklich Alleinsein mit sich und jetzt nicht einen Podcast ins Ohr stecken oder so, da müssen wir uns teilweise, finde ich, wieder ein bisschen dran erinnern. Also ich meine, ich will jetzt
definitiv
gar nicht so moralisch klingen, sondern ich musste mich dran erinnern.
Thema.
Ja, genau, ja. Genau. Und das ist, dass ich das als Frau habe, ich natürlich dieses Sicherheitsthema nochmal extra. Also beides ist es so.
Also ich will da gar nicht so jetzt künstlich da so Unterschiede aufmachen, aber ich glaube, es gibt sie.
Ja, ja. Einfach. Ja, das ist
und ich finde es immer total spannend, auch zu erfahren, wie es dann ist, wenn man vielleicht ein bisschen anders geprägt ist, unbewusst, weil ich es ja gar nicht so nachvollziehen kann, weil es bei mir vielleicht dann ein Unterschied ist.
Es sind Grenzen, die einem so ein bisschen gesetzt werden oder vielleicht eingeredet werden oder die man selber befolgt. Also das kann ich jetzt ja nur von mir selber sagen. Und ich habe jetzt das Gefühl, seit ich gar kein Problem oder kein Thema damit habe, dass meine Welt einfach größer geworden ist. Also ich habe diese Mauer habe ich jetzt nicht mehr in meinem Leben. Also ich muss nicht darüber nachdenken, ob jemand mit mir wandern geht, sondern wenn jemand mitkommt, dann freue ich mich, weil ich eine schöne Zeit mit dieser Person verbringe. Aber es ist, glaube ich, so eine Grenze weniger geworden. So. Ja, wie mit der Höhe, das, um das zu ergänzen, das ist so das gleiche Thema. Ich meine, in Brandenburg braucht man keine Höhenangst zu haben. Aber auch da hatte ich immer so ein bisschen Respekt. Und gerade war ich eben in Italien unterwegs und da ging es ziemlich tief runter. Und dann dachte ich mir auch so, ja, es macht jetzt auch gar keinen Sinn, dass ich da weiter drüber nachdenke, weil ich muss diesen Weg jetzt weitergehen und dann mal tief einatmen und dann geht es auch. Und das kann ich auch sagen für mich selbst, nö, das ist auch keine Grenze. So. Das sind manchmal die selbstgemachten Grenzen, die einen dann so klein halten in seiner Welt. Und da bin ich immer total happy, wenn ich mich da so ein bisschen mal selber pushe und dann drüber hinauskomme.
Ist es für dich immer gesetzt, dass du abends wieder nach Hause fährst, wenn du dem 66-Seen-Wanderweg gehst? Oder hast du auch schon mal gestanden und gesagt, jetzt würde ich eigentlich gerne, aber jetzt will ich gar nicht nach Hause?
Also gedacht habe ich es schon ganz oft. Ich habe tatsächlich nur einmal da übernachtet. Und das ganz bewusst. Das war ganz schön in so einem Baumzelt. Das wurde am Rand von einem Campingplatz angeboten. Und da konnte ich so über den See blicken. Das war toll. War natürlich dann der Sonnenuntergang, den man da mitbekommt und morgens der Sonnenaufgang. Und ja, das war dann aber eine ganz bewusste Entscheidung und ursprünglich waren es immer die Tagestouren.
Es ist ja auch dann verführerisch zu denken, wäre doch toll, wenn jetzt jeder Tag so aussehen würde. Wäre doch toll, wenn ich noch eine größere Tour machen würde. Das ist vermutlich dann gar nicht angebracht, sondern es geht ja darum, dass du eben, das hast du schon gesagt, deinen Alltag ja veränderst, dass du es in den Alltag einbauen kannst. Und das ist natürlich sehr viel einfacher möglich, um zu sagen, ich gehe nur einen Tag und bin abends wieder zu Hause. Ich muss mir keine großen Gedanken machen darüber, wo komme ich unter, wie ist es am nächsten Morgen, was muss ich ja noch wieder mehr mitnehmen und so weiter. Und es ist ja ganz einfacher Zugang. Das finde ich so schön an dieser Idee und deiner Geschichte mit dem 66-Seen-Wanderweg. Du hast es eben gesagt, dass du auch im Alltag dich verändert hast und da auch anders unterwegs bist. Und auch das finde ich einen interessanten Aspekt. Nicht nur zu sagen, pass auf, das ist ja was wir oft sagen, ich lade meinen Akku auf und jetzt. Menschen, die jetzt nicht immer mal wieder eine Tageswanderung machen, die versuchen das dann im großen Sommerurlaub zu machen und dann ist der Akku aber relativ schnell wieder leer und dann läuft man sehr lange auf sehr niedrigem Energielevel ja, durch den Alltag und mit so Tageswanderungen kriegt man es dann hin, den Akku öfter aufzuladen, ja, immer wieder. Aber das ist eben nicht nur ein, ich gehe raus, lade einen Akku auf, hoffe, dass es jetzt reicht bis zur nächsten Woche, dann lade ich ihn wieder auf, sondern dass wirklich eben auch was passiert mit einem selbst, ne? Dass die Haltung sich verändert. Und immer wenn die Haltung sich verändert, die sich ja auch zeigt in anderen Situationen, ne? Und im Alltag.
Richtig, ja. Also ja, durch diese kleine Idee habe ich gemerkt, dass ich wieder so mein Leben so mehr selber in die Hand nehme. Also ich bin mehr zur Gestalterin meines eigenen Lebens wieder geworden. So, es gelingt mir nicht immer, natürlich. Ich bin auch habe auch einen Job und habe zwei Kinder, bin praktisch auch mit von äußeren Anforderungen und auch von den inneren Ansprüchen, die habe ich auch. Aber Es ist tatsächlich dieses Gefühl, man überlegt sich eine Idee, ich habe sie geplant und dann auf einmal umgesetzt und mit Leben gefüllt. Das macht was, hat was mit mir gemacht. Also es ist ein Gefühl von, ja, am Ende Selbstwirksamkeit, also von wirklich von Gestalterin des eigenen Lebens, weil das gut funktioniert hat, weiß ich jetzt, ich muss ein bisschen darauf achten, was brauche ich eigentlich? Und dann überlege ich mir, was könnte mir dann dafür eine gute Idee in den Sinn kommen? Und das ist dieses selbstbestimmte, selbstwirksame, das ist das, was es angestoßen hat oder verändert hat.
Du hast ja auch deine beruflichen Leidenschaften ein bisschen mit auf den Weg genommen. Du hast gesagt, du bist Grafikerin, Grafikdesignerin, fotografierst aber auch gerne. Das hast du da getan.
Richtig, richtig. Also ich habe im Studium tatsächlich auch schon sehr viel fotografiert und habe das auch wieder so ein bisschen, also nicht vergessen, aber nach hinten geschoben und wieder für mich entdeckt. Also dieses Fotografieren, das ist dann nochmal so eine besondere Verbindung zur Natur. Also die Schönheit der Natur, man guckt da ja nochmal genauer hin, wenn man fotografiert. Das habe ich entdeckt. Ich habe ja aufgrund von meiner Begeisterung dann ein Buch daraus gemacht. Also nicht meine Geschichte erzählt, sondern von diesem Weg, um anderen Leuten von diesem Weg zu erzählen, weil ich finde, dass der ein bisschen unbekannt ist und auch unterschätzt, meines Erachtens. Und dann habe ich auch geschrieben. Das ist jetzt wirklich nicht das, was ich als meine Kernkompetenz eingeschätzt hätte, aber es hat mir total viel Spaß gemacht, zu schreiben. Es hat mir total viel Spaß gemacht, Leute zu interviewen. Also die Leute, denen ich begegnet bin, die habe ich dann wieder getroffen und sie gefragt, ob sie nicht Lust hätten, dass ich mal mit ihnen ein Interview machen könnte. Und zum Beispiel habe ich den Herrn Dannenfeld getroffen und er ist ein ehrenamtlicher Mitarbeiter am Grenzturm in Hennigsdorf, der an der Mauer stand. Und seine Geschichte ist, dass sein Vater Förster war und die Försterei war direkt hinter der Mauer. Und er hat also im Sperrgebiet rund um die Mauer hat er gelebt und hat seine Kindheit verbracht. Und hat dann aus diesen Erlebnissen erzählt, kann natürlich, weiß alles, also genau wie die Mauer verlaufen ist und hat auch diese Geschichte mitbekommen, wie die immer weiter befestigt wurde, so dass irgendwann auch eine Flucht unmöglich wurde. Und er musste dann zur Schule immer durch an Grenzposten vorbei, hat aber auch gesagt, ja, es war für ihn normal. Es war seine Kindheit und es ist nicht jetzt nur schlecht gewesen. Es war auch ein geschützter Raum, in dem er aufgewachsen ist. Er hat einen sehr differenzierten Blick darauf und er ist dann nachher später ist er zum Rettungsdienst gekommen und hat Krankenwagen gefahren und hat auch Fluchtsituationen mitbekommen. Das war noch zur DDR-Zeit. Wurde er mal gerufen, als ein Autofahrer beim Fluchtversuch in Stolpe gegen einen Betonpfeiler gefahren ist. Und er ist dann als Rettungsdienst gerufen worden und der Mann hat sogar überlebt, hat den damals eben erste Hilfe geleistet und ins nächste Krankenhaus gebracht und wurde dann verpflichtet, nicht darüber zu sprechen, über diesen Vorfall. Genau, also er hat ein ziemlich differenziertes Bild zu dieser Zeit und auch zu dieser seiner eigenen persönlichen Geschichte. Das finde ich total großartig, da hinzugehen. Er hat ein kleines Museum, gibt es mit Ausstellungspräparaten, gibt es da. Und er hat dann als Zeitzeuge viel zu erzählen. Es gibt andere Leute, die auch von der Geschichte da erzählen.
Dafür musst du aber wahrscheinlich gar nicht unbedingt jetzt als Journalistin oder als Buchautorin da auflaufen und sagen, ich schreibe hier ein Buch, ich möchte mal was wissen, sondern kannst du theoretisch, also jeder kann ihn ansprechen, weil das finde ich an dieser Idee auch schön zu sagen, pass auf, mal unabhängig davon, ob da jetzt ein Buch, du hast einen guten Verlag gefunden für dein Buch. Das ist ein ganz tolles Buch geworden. Es sieht super aus. Ich finde es immer toll, wenn Bücher schön sind. Und das ist dieses Buch. Aber selbst wenn das noch nicht klar ist, wenn das noch nicht alles eingetütet ist, mit so einer journalistischen Haltung durch die Gegend zu gehen und zu sagen, ich würde jetzt gern hier was wissen. Also mit so einer Neugierde. Ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied. Man ist dann nochmal anders unterwegs. Man stellt vielleicht ja nochmal mehr Menschen Fragen oder spricht überhaupt nochmal mehr Menschen an und guckt genauer hin.
Also, ich bin einfach tiefer in die Gespräche eingestiegen. Ich weiß gar nicht, ob ich das nur wegen des Buchs gemacht habe oder auch schon vorher, als ich dann schon mindestens zum zweiten Mal eben rumgewandert bin. Mich interessiert das tatsächlich. Also jemand, der sich in seiner, er ist jetzt Rentner, engagiert, ehrenamtlich engagiert und genauso gibt es auch andere Leute. Ich habe eine Frau getroffen, die sich für den Umweltschutz einsetzt. Also in Brandenburg gibt es ja, wie gesagt, sehr viele Seen, aber Brandenburg ist gleichzeitig auch das niederschlagsärmste Bundesland und hat ein enormes Wasserproblem. Das vermutet man gar nicht so auf den ersten Blick. Und der Weg führt an dem Straußsee vorbei und das ist einer von mehreren Seen entlang der Strecke oder auch in Brandenburg, die tatsächlich an Wasser verlieren. Und das erheblich. Also der hat in den letzten 9 Jahren 1,5 Meter an Höhe verloren. Das ist ein riesengroßer See. Da stehen so richtig die Stege in der Luft. Und da habe ich eine Frau getroffen, die engagiert sich in einer Bürgerinitiative zur Erhaltung des Straußsees. Und mit ihr habe ich mich länger unterhalten und die hat dann von ihrer Arbeit erzählt, sich dafür einzusetzen, hat so schön gesagt, dass sie möchte sich für etwas erhalten, solange es noch da ist. Und sagte auch, ja, ein Mensch kann so viel bewegen und so viel erreichen, viel mehr als man selber glaubt. So, das waren so ihre Worte und das fand ich total schön und die setzt sich wirklich sehr unermüdlich ein, auch in diversen politischen Gremien muss man da arbeiten, um eben Fokus und Aufmerksamkeit für dieses Problem zu generieren und auch, dass sich etwas verändert oder dass man einfach eine konstruktive Lösung für das Problem findet.
Auf mehreren Ebenen doch auch eine hervorragende Bildungsmaßnahme, sowas zu machen, oder? So ein Projekt anzugehen, weil man einfach viel schlauer wird. Ja? Man lernt was über Stressabbau, ja, über Selbstwirksamkeit und überhaupt Selbstmanagement und so weiter. Ist auch großartig und es kostet nichts. Ja, also du kannst richtig. Es von deiner Haustür kannst du starten und musst noch nicht mal irgendwie dafür Wochen Urlaub haben, sondern du kannst alle 2 Wochen mal einen Tag gehen und hast das dann, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe, hast du in einem Jahr bist du aber gut rum. Einmal rund um Berlin in dem Fall. Ja, okay. In deinem Fall, nun wohnen ja viele auch nicht in Berlin, also vielleicht ist es für einige sogar ein Anlass zu sagen, pass auf, ich fahre mal nach Berlin und mach's vielleicht doch dann an einem Stück oder so und lauf da rundrum. Auch das geht natürlich. Aber vor der eigenen Haustür mal zu gucken, rund um die eigene Stadt, auch wenn es da vielleicht keinen schon markierten Weg gibt, mal zu schauen, kann ich vielleicht wie, und da haben wir den Bogen dann zum Einstieg dieses Gesprächs, wie der Manfred Reschke damals, für den es ja auch diesen Weg noch nicht gab, mal gucken, kann ich vielleicht einen mir suchen, einen Weg, ne, oder irgendeine Möglichkeit finden, da vielleicht, und das ist ja dann der Vorteil von so einem Projekt, von so einem etwas Größeren, das in etwas Größeres einbetten, ne, dass ich nicht nur einmal diesen Impuls habe, das zu machen, sondern dass das was ist, was sich dauerhaft etabliert.
Eigentlich sagt man ja, Wandern ist was Absichtsloses. Aber ich habe schon gemerkt, dass dadurch, dass es ein Fernwanderweg war und ich wusste, da wo ich jetzt ende, werde ich das nächste Mal wieder starten, hat das eine Zugkraft entwickelt. Und das hat mich auch einfach inspiriert weiterzumachen, so ganz automatisch. Und dafür war dieser Weg gut. Aber natürlich, es muss nicht der vorgefertigte Weg sein. Man kann auch einfach drauf loslaufen. Ich finde, es ist erstaunlich, wie einfach es ist. Also wir machen uns manche Sachen so unglaublich kompliziert. Aber es ist wirklich ganz schnell, in diesem Fall von diesem Weg in Bezug auf Berlin, ganz schnell zu erreichen. Man braucht praktisch nichts außer ein paar Schuhe. Man muss sich Zeit nehmen. Ja, im Prinzip ist es das. Ich selber musste mir auch erstmal erlauben, eine Pause zu machen und Zeit zu nehmen, um mir diese Entdeckung und diese Natur auch zu gönnen, auf welchem Weg auch immer. Aber das ist das, weshalb ich auch das Buch unbedingt machen wollte. Ich wollte den Leuten zeigen, es ist super einfach. Ich habe da die wichtigsten Informationen gebündelt, damit man im Prinzip auch noch nicht mal anfangen muss, großartig zu recherchieren. Und habe ihnen so, wie ich das bei meinen Freundinnen gemacht habe, praktisch die Navigation und Guidance abgenommen, so genau, morgens los und abends zurück und danach fühlt sich großartig.
Läufst du den jetzt mehrfach durch oder was ist so dein, ja, du hast gesagt, das war schon ganz hilfreich, dass da immer noch was offen ist, dass du wieder los musst. Wie ist das jetzt, wo du ihn dann schon dreimal gelaufen bist?
Ja, das frage ich mich auch so ein bisschen. Also ich bin ihn dann zum dritten Mal tatsächlich wegen des Buches nochmal gelaufen, um nochmal schönere Fotos zu machen oder nochmal ein bisschen was zu überprüfen, links und rechts zu gucken. Um Pausen zu machen, ist es natürlich auch jetzt gut, egal wie oft ich gelaufen bin. Aber er hat mich auch ein bisschen dazu gebracht, dass ich auch andere Wege laufe. Zum Beispiel bin ich den E9 an der Ostsee entlang gewandert, auch in Etappen. Da waren es dann eher so die verlängerten Wochenenden, so 2-3 Tage am Stück. Also das Projekt hat mich auch auf viele andere Ideen gebracht. Und ja, es gibt diesen Weg. Es gibt natürlich auch andere Wege in Brandenburg. Ich habe mich da jetzt sehr drauf fokussiert. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie oft ich den noch laufe. Ich habe einen Wanderer getroffen. Man trifft nicht so oft Personen da auf dem Weg, außer so vielleicht mal so in den Hotspots, wo sich sehr, sehr viele Ausflügler sammeln. Und der ist schon 6-mal den Weg gegangen, als ich ihn damals getroffen habe. Und dann habe ich mich gleich mit ihm verabredet, weil damals habe ich schon das Buch gestartet und mittlerweile ist er schon zum 8. Mal den Weg gelaufen. Und ich kann es verstehen. Ja.
Ja, wie du es gesagt hast, es sind immer neue Nuancen, neue Blickwinkel. Du bist ja auch selbst immer eine andere, ja, weil du wieder neue Erfahrungen hast, weil du wieder gewachsen bist, weil du vielleicht neue Themen hast, die du bewegst. Und auf einmal ja, erlebst du dann ja, auch den gleichen Weg. Oft ist das ja auch ganz schön sogar, den immer gleichen Weg zu haben. Also Pilger laufen ja auf Pilgerwegen teilweise auch mehrfach immer wieder den gleichen Weg in bestimmten Rhythmen, weil du eben das so ein bisschen Abgleich dann auch hast und gucken kannst, was fällt mir denn jetzt auf? Hm. Ja, oder wie geht's mir denn heute auf dieser Etappe? Wie ging es mir letztes Mal?
Ja, die Jahreszeiten wechseln.
Ja, auch das.
Das Wetter ist ein anderes, vielleicht auch die Begleitung oder alleine. Und beim bisschen näherem Hinschauen habe ich tatsächlich selbst beim dritten Mal noch ganz interessante Sachen links und rechts entdeckt. Brandenburg ist ja voller Geschichte auch. Vor kurzem habe ich da so einen riesigen Lost Places auch gesehen und da mal so vorsichtig reingeguckt. Also das ist eigentlich ein Gelände, wo man nicht rein sollte. Aber es ist tatsächlich auch sehr interessant, weil es gibt sehr viel von den ehemaligen, also es ist eine ehemalige Kaserne, da waren die Sowjets stationiert. Und es gibt auch ganz viele so Truppenübungsplätze. In Brandenburg gibt es noch viel zu entdecken. Das, was ich anfangs in Berlin, was man in Berlin für ein Gefühl hatte, das, was aus der DDR, die noch übrig geblieben ist, das findet man in Brandenburg noch. So ein bisschen das Unperfekte, ja, Leerstände, Freiraum, Raum für neue Gestaltung. Es entsteht auch immer wieder Neues, neue Projekte links und rechts. Manche, die ich beim ersten Mal gesehen habe, waren nach 3 Jahren nicht mehr da. Andere sind dazugekommen. Es ist ja so ein bisschen wie das Leben.
Auf jeden Fall. Die Welt hat sich dann ein Stück weiter gedreht, bis du das nächste Mal den Weg gehst und dann wirst du wieder neue Eindrücke haben. Stichwort neuer Raum. Du hast mir eben, bevor wir die Mikrofone angeschaltet haben, erzählt, dass du selbst auch neuen Raum suchst. Das können wir doch einfach hier mal auch in den Äther schicken. Du brauchst eine neue Wohnung, ne?
In ja, Berlin? Richtig. Ja. Sehr nett, dass du das ansprichst. Ja, tatsächlich.
Was soll es denn sein?
Genau. Also ich suche gerne im Norden von Berlin, bevorzugt Pankow oder umliegende Stadtteile, eine Dreizimmerwohnung oder etwas für 3 Personen, groß genug für mich und meine beiden Kinder. Und da bin ich jetzt tatsächlich auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Also falls jemand was kennt, der jetzt hier gerade zuhört, würde ich mich natürlich freuen über einen Tipp.
Ja, wer weiß. Wir haben ja schon Aufrufe, Partner suchen haben wir ja schon gehabt. Ja. Vielleicht willst du noch jemanden grüßen, alles möglich. Deine Oma. Nein, aber wer weiß, hast du vollkommen recht. Vielleicht ist da jemand, der oder die was hat. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr da zusammenkommt. Ich leite auf jeden Fall alle Anfragen weiter. Auch neulich hatten wir hier jemanden, ein Paar, die sind mit dem Van unterwegs durch Europa Und er unterrichtet unter anderem, macht so Nachhilfe, weil er ist Lehrer eigentlich und macht von unterwegs Nachhilfe, dann digital, damit sie sich ein bisschen was für die Reisekasse verdienen. Und da hat mir auch jemand geschrieben, hat gesagt, Mensch, ich fand den so sympathisch, kannst du mal einen Kontakt machen, weil ich suche jemanden, der meinem Sohn Nachhilfe gibt, würde den gerne beauftragen. Also sehr alles schön. Möglich. Und Wohnungsideen bitte zu mir, ich leite sie dann an dich weiter.
Vielen Dank.
Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und uns einen Einblick gegeben hast in den 66 Seenwanderwege, aber auch in diese Idee, einfach mal ja, von der Haustür zu starten und das in so kleinen Etappen zu tun und dadurch was zu verändern, mehr zu verändern, als du vielleicht vorher gedacht hast.
Richtig.
Ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir für die Einladung. Danke, Christo.
So, wenn du eine Wohnung hast für Daniela, dann schreib mir gerne. Du kannst ihr aber auch direkt schreiben. Und zwar über eine kleine Website, die sie eingerichtet hat, wo du Informationen auch zu ihrem Buch Von See zu See findest. Diese Website erreichst du, wenn du bialk.com, Bialk mit K geschrieben, bialk.com in deinen Browser eingibst. Dann landest du da und dann kannst du Daniela auch eine Nachricht schreiben. Aber wie gesagt, ich leite alles auch gerne weiter. Ich packe in den Newsletter, wie versprochen, den Link zu dem Buch rein von Daniela. Ich packe auch diese Website nochmal rein in den Newsletter. Und wie immer findest du in dem Newsletter auch diese Woche natürlich noch einiges mehr an Inspiration. Der Newsletter erscheint immer am Sonntag. Wenn du diese Folge erst später hörst, dann kannst du diesen Newsletter natürlich trotzdem abonnieren. Unter christoförster.com/freiraus ist das möglich. Und mit dem ersten Newsletter, den du bekommst, findest du unten einen Link zum Newsletter-Archiv. Und da kannst du dann die entsprechenden Infos raussuchen zu dieser Folge, sollte sie schon ein bisschen länger zurückliegen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können aus diesem Gespräch. Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Das soll das Schlusswort für heute sein. Ich freue mich, wenn du nächsten Dienstag wieder reinhörst zur neuen Folge von Frei Raus und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. My heart to wrap up yours.